Wir sind in Hesekiel 18 heute. Wichtiges Kapitel. Wie gesagt, Jesus hat verheißen, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich glaube, hier haben wir eine ganz befreiende Wahrheit auch. Kapitel 18, Vers 1: Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Was habt ihr, dass ihr dieses Sprichwort im Land Israel gebraucht und sprecht, die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf? War ein verbreitetes Sprichwort offensichtlich. Also wir könnten es heute so übersetzen: Die Väter essen die Bonbons, aber die Kinder kriegen die Karies. Das war so der Gedanke davon. Bekanntes Sprichwort, wir haben das im Jeremia 31 schon gesehen, die Verse 29 und 30. Und auch in den Klageliedern, Kapitel 5, wird was Ähnliches gesagt. Da wird es mit anderen Worten gesagt, die ein bisschen klarer nochmal ausdrücken, worum es hier geht. Klagelieder 5, Vers 7. Da ist jetzt: Unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr, aber wir tragen ihre Schuld. Und in jedem Sprichwort ist ja ein Stück Wahrheit drinnen. Das ist auch hier ganz sicher so. Wir tragen oft mit an den Konsequenzen der Sünden unserer Väter, also ganz konkret die Generation von Hesekiel, die ja nach Babylonien verschleppt war. Da waren sicher Kinder dabei, die da keine Schuld dran getroffen hat, aber sie sind mit ihren Vätern in die Verbannung gezogen oder wegen der bösen Königen, die Juda und Israel gehabt haben, also Juda in dem Fall, also die unschuldig sozusagen zum Handkuss gekommen sind. Und das gibt es natürlich, das beobachten wir ja ständig. Wir sündigen nie allein, unsere Sünde hat immer Konsequenzen, oft auch für andere, und oft müssen wir leider auch mitleiden.
Ich habe es extra rot unterstrichen, da in Vers 20. Ein Sohn soll nicht für die Schuld seines Vaters zur Rechenschaft gezogen werden und ein Vater nicht für die Schuld seines Sohnes. Wer mir dient, kann von mir bestehen, und wer mir den Rücken kehrt, wird seine Strafe bekommen. Extra rot unterstrichen.
Genau, und deswegen ist es auch so ein wichtiges Kapitel, weil was die Schrift natürlich nicht sagt, ist, dass wir Sünde weiter vererben irgendwie an unsere Nachkommen. Also weil meine Oma eine Hexe war, habe ich heute Hämorrhoiden oder sonst irgendwas oder ein geistiges Problem mit Gott, oder
das
weil der Vater ein Nazi ist, genau.
Leider meinen das und viele, auch Christen.
Das wird heute so ein bisschen unser Thema sein. Nur weil es ein Sprichwort ist, nur weil es weit verbreitet ist und viele das Glauben, heißt es noch lange nicht, dass es wahr ist. Und der Herr sagt hier: So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn er diesen Spruch in Israel noch gebraucht. Also Gott sagt, dieser Spruch ist nicht wahr. Und was ja oft passiert bei so falschen Sonderlehren, ist, dass sie ein Stück Wahrheit nehmen und dann aber darüber hinausgehen mit ihren eigenen Denken. Und vieles von diesen Lehren kommt meiner Meinung nach aus dem esoterischen Denken heraus, weil es so ein ähnliches Denken ist, oder Voodoo denkt ja auch so, da ist irgendwo ein Fluch und der wird dann weitergegeben und übertragen und vererbt, so diese Dinge. Und es gibt Leute wie Derek Prince, die das dann ins Christliche getauft haben, sozusagen diese Konzepte, und die das auch hier in Europa populär gemacht haben, diese Generationenschulden oder Flüche, die weiter vererbt werden. Und ich glaube, dass es eine sehr gefährliche Lehre ist, weil sie die Menschen nicht in die Freiheit führt, sondern in Gesetzlichkeit, in Abhängigkeit, in irgend so ein formelhaftes Christentum hinein. Und es hat immer so ein bisschen was Gnostisches auch. Es ist fast so wie auf der Uni, da musst du ja ständig, du musst ja immer, wenn du eine Dissertation schreibst oder eine Masterarbeit, du musst ja ständig irgendwas Neues entdecken oder über was Neues schreiben, weil wenn du einen alten Hut schreibst, dann ist es nicht cool und du erregst keine Aufmerksamkeit damit. Und ich beobachte so ein ähnliches Phänomen auch über die Jahre im christlichen Bereich, vielleicht selber als Lehrer auch, dass wir versucht sind, ich lege einen Text aus und ich musste jetzt irgendwas Neues, Tiefes sehen, was noch nie irgendjemand zuvor gesehen hat. Also irgendwie so dieser Druck, den wir uns vielleicht unbewusst auch mal selber machen. Vielleicht sind auch die Erwartungen von den Leuten da, irgendwas besonders Neues und besonders Tiefes hervorzugraben. Und
das ist aber die Welt. Das ist die
das
Welt.
Ist das griechische Publikum. Die Griechen wollten immer wieder was Neues
hören. Ah ja, wie ist mir im Kindergarten gegangen, wie ich gearbeitet
habe. Und es ist aber auch so.
Und jedes Jahr neue Lieder.
Ja, und es ist auch immer so, oder vielmehr, man beobachtet es ja, jetzt ist die Predigt am Sonntag, okay, es ist abgehakt, jetzt was ist was Neues, nächstes Mal was Neues, was Neues, was Neues. Und wir leben, oder wir sollen ja auch erstmal das aufnehmen und darüber nachdenken. Aber schon ist man wieder, ja, was ist dann? Was kommt jetzt?
Ja, das ist aber der Mensch. Der nächste.
Immer, ja, weil du immer auf das nächste Ziel, das ist irgendwie so, also nichts fest hält.
Da kann jeder bei sich anfangen, wo er so ist.
Ja, weil ja,
nichts zufrieden,
nur das Nächste. Und nicht in der Vergangenheit, ist ja jetzt.
Und da Gottes Wort ist lebendig. Also es ist immer wieder neu in dem Sinn, dass wir es neu auf unser Leben anwenden können, auf Situationen. Aber ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn Leute sagen, der Heilige Geist will was Neues tun. Ja, in einem gewissen Sinn schon, aber in einem anderen Sinn auch nicht, sage ich, der Heilige Geist will was Altes tun. Das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, das gute Alte,
das Alte
will der Heilige Geist
das tun. Alte
aber
erneuern.
Aber nicht irgendwas Neues, was er noch nie zuvor getan hat. Und das ist so ein bisschen, ich bin mir nicht ganz so sicher, woher diese Dinge kommen, aber ich...
Dass man das so inflationär gebraucht, dass der Heilige Geist irgendwo, ja, immer mehr, immer...
Es ist so menschlich, dieses Jagen nach den neuen Dingen. Und dann natürlich ein bisschen ein Stück weit, wenn ich so...
Muss ich jedes selber fragen, wo er steht, finde ich.
Na, es ist so wie bei den Gnostikern. Na, die hatten ja auch so dieses Geheimwissen und das Neue. Wenn du tiefer gehen willst in deinem Glauben, dann langt dir Gottes Wort allein nicht, dann musst du zu mir kommen, weil ich habe diese tiefere Einsicht. Ich habe dieses Neue, was der Heilige Geist jetzt gerade tut und das hat er mir offenbart. Und also ein Stück weit natürlich eine Machtfrage auch, oder es macht dich selber interessant auch. Und ich habe so ein Buch mitgebracht heute mal so als Illustration. Hat mir die Isa gegeben vor einer Woche, vielleicht schon ein bisschen länger. Das heißt Erlösung für deine Blutlinie heißt das Buch.
Oh nee.
Boah. Und
das, ja.
Sowas kann ich erwarten.
Und ich habe mir gedacht, das ist eine schöne Illustration dafür.
Ja, hat sie das nicht gekauft? Da, wo der
das hat sie gekauft, ja.
Ich weiß schon, was du meinst.
Und wie gesagt, die Wahrheit, wir müssen alles prüfen anhand der Bibel. Die Bibel ist die Wahrheit. Und nicht, weil was populär ist. Und mir scheint, das dürfte gerade so eine neue Welle wieder sein, wo wieder sowas, es gibt ja nichts
so
Neues, das
so ist aufgemacht,
alter Hut, der wieder aufgewärmt wird, aber so Grundlagen für die Durchbrüche in den Gerichtssälen des Himmels heißt, der Untertitel, so diese Gerichtssäle in den Himmeln, wie wir eintreten müssen, so, das ist, scheint auch so eine neue Welle gerade zu sein. Aber ich habe mir gedacht, das ist so abgefahren. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mal ein paar Passagen vorlesen, einfach zu sehen, wie solche Lehren in die Welt gebracht werden und damit wir achtsam werden, wenn wir solche Bücher lesen und fragen,
also ich kann es überhaupt nicht lesen, ich kann es aber überhaupt nicht lesen und gar nicht damit umgehen, weil ich habe ja auch eine Krankheit. Ja. Und vorhin hat schon gesagt, das hat mich frei gemacht davon. Ja. Und wenn ich dann sowas lese, dann geht es ja wieder los und vorne.
Und was ich interessant finde, ich lese euch einfach mal so ein paar Passagen vor, weil das wirklich interessant ist. Er schreibt da in der Einleitung, das hat mich schon mal stutzig gemacht. Dieses Buch stellt wahrscheinlich eine Lehre und Offenbarungen vor, die für viele neu sind. Okay, da haben wir was Neues. In diesem Buch lehre ich über das Blutliniengebet. Dabei stütze ich mich erstens auf eine biblische Grundlage, und zweitens auf unsere Erfahrungen, die wir bereits seit über einem Jahrzehnt mit dieser Art des Gebets gemacht haben. Wir durften in den Gerichtssälen des Himmels vieles praktisch lernen und mit diesem Buch möchte ich viele daran teilhaben lassen. Das war gleich schon mal das Erste, da ist was Neues da. Und er schreibt hier, ich stütze mich auf eine biblische Grundlage. Das ist gut, das können wir gleich prüfen, ob er das wirklich macht oder wie gut die Grundlage ist, die er hier legt, wie überzeugend es ist. Und zweitens sagt er, er stützt sich auf die Erfahrungen. Und das hat mich so ein bisschen an die katholische Kirche erinnert, die sagt, es ist ja Gottes Wort, aber und unsere Erfahrung mehr oder weniger, unsere Tradition. Erfahrung ist für uns nie die Quelle von Wahrheit, in demselben Sinn, auf derselben Ebene wie Gottes Wort. Wir müssen auch unsere Erfahrungen anhand von Gottes Wort prüfen. Ich habe verrückte Dinge schon erlebt. Ich komme aus dem charismatisch-katholischen Hintergrund. Ich habe erlebt, wie Katholiken im Namen Marias versucht haben, Dämonen auszutreiben von Glaubensgeschwistern. Und das sind wirklich Dinge passiert. Ja, die sind zurückgesprungen und geworfen und ich denke, der Teufel zieht da seine Show ab. Das Problem ist, wenn ich jetzt von so einer Erfahrung ausgehe und sage, weil da irgendwas passiert ist, da hat sich irgendwas manifestiert, deswegen funktioniert es und deswegen so pragmatisch, deswegen ist es richtig, dann bin ich sehr schnell in einer ganz komischen Geistlichkeit und in einer ganz komischen Lehre drin. Das heißt, wir müssen zurückgehen zu Gottes Wort und fragen. Und das ist ja typisch bei so Sachen. Wir sollten Sonderlehren, dass es oft an einem Vers oder an ein bisschen verdrehten, umgedeuteten Aspekten von einem Vers aufgehängt werden. Aber das dürfen wir als Bibellehrer nie tun. Wir müssen immer fragen, hat Jesus es gelehrt? Wo hat Jesus es gelehrt? Wo haben die Apostel es gelehrt? In der Apostelgeschichte, in den Briefen. Wo haben die Apostel es vorgelebt? Und bei echten biblischen Lehren können wir das überall sehen. Bei diesen komischen Sonderlehren, meistens aus dem Alten Testament, irgendein Vers, irgendein Konzept und es wird dann so übergestülpt über alles. Und wenn wir uns fragen, ja, wo sind wir denn das in der Apostelgeschichte oder wo hat denn der Paulus drüber geschrieben, dass wir unsere Blutlinie reinigen müssen oder so weiter, ne? Dann wird uns auffallen, nicht wirklich, oder Dämonen aus Christen ausgetrieben, oder es gibt so viele Sachen, dieses geistliche Landkarten zeichnen. Ja, Paulus ist nach Athen gegangen, das voll war mit Götzenbildern und Tempeln, hat er angefangen, irgendwo Karten zu zeichnen mit den Götzentempeln und dass da Kraftlinien zwischen denen fließen, das ist ja Esoterik pur eigentlich. Und dann versucht durch irgendwelche Rituale das zu brechen, die hat er nicht. Was hat er gesagt? Er hat das Evangelium verkündigt, hat sogar den Tempel an den unbekannten Gott oder den Altar an den unbekannten Altar, Gott benutzt, um die,
den sie unwissend verehren,
als Predigt
Staat. Also wenn er auf das Evangelium zurückgekommen ist, das ist ja alles, also sie verehren die Götter, ja okay, aber ihre Unwissenheit, Gott hat darüber weggesehen und hat praktisch Buße angeboten, dass sie zu dem allein wahren Gott zurückfinden kommen.
Und dann zitiert er hier am Anfang die Bibelstelle, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Das stimmt. Sündenfall von Adam hat natürlich was ausgelöst. Wir sind alle gefallen, nicht nur wir, sondern auch die ganze Schöpfung mit uns. Und in Christus werden wir wieder lebendig gemacht. Wir waren in Adam, wir sind in Christus, wenn wir uns mit ihm verbinden. Das stimmt ja. Und diese Bücher haben nie überall Unrecht. Ne? Buße ist eine wichtige Sache.
So sagen,
im Glauben ergreifen, was Christus für uns erkauft hat, das ist eine wichtige Sache. Aber dann gleich danach wird gesagt, mit dem Blutliniengebet wenden wir die Kraft des Kreuzes aktiv an. Die Bibel spricht davon, dass Flüche bis zur dritten oder vierten Generation gehen. Klammer auf, 4. Mose 14, Vers 18. Also wird jetzt einfach so eine Behauptung mal hingestellt, das ist so. Und eine Bibelstelle. Ihr kennt die Stelle alle. Schlagt es mal auf, 4. Mose 14, Vers 18. Lasst uns mal nachlesen, ob das da wirklich steht. Dass die Bibel sagt, dass Flüche bis zur dritten oder vierten Generation gehen. Es ist immer wichtig, dass wir nachlesen. Ich kenne das von den Zeugen Jehovas auch. Da werden wunderbare Dinge aufgestellt und dann, wenn man die Bibelstellen nachschlagt, die in der Klammerbemerkung stehen.
Wie viel noch?
4. Mose 14, Vers 18. Das ist heute meine Übung an Unterscheidung. In der Wachturmheften fällt mir das auch extrem auf. Ja. Da werden Behauptungen aufgestellt mit einer Bibelstelle. Wenn du die Bibelstelle nachschlagst, fragst du dich, hä? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber es vermittelt erstmal ein Stück weit Autorität, weil du zitierst ja, oder zitier nicht, aber du hast dann die Bibelstelle angegeben. 4. Mose 14, Vers 18. Also was Gott gesagt hat, als er die 10 Gebote gegeben hat. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade, und so wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten her bis jetzt. Okay, steht in dieser Stelle, lest ihr irgendwas von Flüchen?
Treuebruch. Das ist ja wieder was anderes.
Was steht hier? Es steht überhaupt nichts von Fluchen. Es geht um Schuld und Treubruch. Der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern. Spricht er hier zu Individuen übrigens im Kontext? Vers 19, vergib doch die Schuld dieses Volkes. Also es geht erstmal um Gottes Wirken mit seinem Bundesvolk Israel. Das ist auch noch eine Frage, die man gleich stellen kann. Ist das ein allgemeingültiges Prinzip? Immer gut, wenn man die Parallelstellen anschaut. Ursprünglich hat Gott es gesagt, im 2. Mose, also die 10 Gebote gibt, das ist 2. Mose 4, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lass uns mal dahin gehen.
2. Mose 20.
2. Mose 20, ja. Ich habe hier in der Bibel, die ich da habe, die ist groß gedruckt, aber dafür habe ich keine Parallelstellen. Genau, 2. Mose 20 natürlich, die 10 Gebote. Da haben wir es im Vers 5. Also, 2. Gebot, du sollst keine Götter haben neben mir, du sollst ja kein Götterbild machen, kein Abbild von dem, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen Okay, das ist schon mal eine wichtige Information. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also, spricht es hier also von Flüchen? Nee, spricht überhaupt nicht von Flüchen, spricht von Schuld. Übrigens, wenn wir das Wort Fluch mal durch oder Flüche durch eine Konkordanz jagen, finden wir heraus, dass in der Bibel eigentlich, wenn es vom Fluch spricht, meistens, allermeistens über Gottes Gerichtshandeln spricht. Wenn wir an 5. Mose 27, 28, ich lege euch vor, Segen und Fluch, wenn ihr Gott treu seid, wieder an das Volk, dann wird all dieses Gute passieren. Wenn ihr Gott untreu seid, Götzen dient, dann wird all dieses Schlechte passieren. Ja, also,
hier steht es genau Götzenstatue, nur Götzenstatue.
Genau, also Fluch ist Gottes Gerichtshandeln. Nicht in diesem esoterischen Sinn, wie es von diesen Lehrern oft verstanden wird, dass da, weil dein Opa ein Nazi war, da jetzt irgendein Fluch auf deiner Familie liegt oder so, sondern es geht, wenn die Bibel hier über Fluch spricht, geht es erstmal um Gottes Gerichtshandeln. Eigentlich auch Gottes Gnade. Weil Gott treu ist und sagt, okay, wenn, erst einmal spricht er zum Volk, die historische Illustration davon sind genau diese 70 Jahre der Verbannung nach Babylonien, weil die Väter Götzen angedient hat und angebetet haben, dem Herrn untreu waren, mussten sie für 70 Jahre in die Verbannung ziehen und das hat auch unschuldige kleine Kinder betroffen. Und sie mussten mitleiden an der Schuld ihrer Väter bis zur dritten und vierten Generation. Hier vielleicht.
Ja,
deswegen ist es kein Fluch.
Ja, ja. Hast du gesagt, das ist der alte Bund.
Deswegen ist es aber kein Fluch.
Eben. Also, er sagt, dass er die Schuld der Väter heimsucht. Das hat nichts mit Fluch zu tun. Das ist im Prinzip Gottes Treue. Der sagt, wenn meine Kinder, wenn ich schlechter Vater bin, ein schlechtes Vorbild bin, den Kindern lehre, wie sie saufen und stehlen und betrügen und meine Söhne lernen das von mir, ich sehe es als Verheißung, dann wird der Herr meine Familie nicht abschreiben, sondern er wird mich überführen, er wird mich züchtigen, wie er die Väter in Babylon gezüchtigt hat und er wird aber auch meinen Kindern nachgehen, wenn sie in meinen Sünden leben und wird sie auch wieder heimsuchen. Heimsuchen ist ja auch so ein Wort fast wie besuchen. Gott wird sie nicht abschreiben, sagen, okay, geht alle in die Hölle, ist mir egal. Und wenn deren Kinder auch in der Sünde wandeln, dann wird er sie heimsuchen. Und wir sehen das schon, dass Gericht sich sozusagen, ich denke, Jesus hat davon gesprochen, die Generation, die den Messias abgelehnt hat, wo er zu ihnen sagt, ihr habt die Propheten umgebracht oder eure Väter haben die Propheten umgebracht und ich werde dieses ganze unschuldige Blut an euch heimsuchen. Aber nicht, weil ihr seid so heilige, gottesfürchtige Leute und eure Väter waren böse, deswegen trifft euch jetzt der Fluch. Nee, ihr lebt in den Sünden eurer Väter und ihr habt jetzt den Messias abgelehnt.
Genau.
So in dem Sinn. Und es spricht hier ganz klar zu denen, die Gott hassen. Also wir können diesen Vers nicht aus dem Kontext nehmen und sagen, das ist ein Vers, der für Nachfolger von Jesus gilt.
Ja.
Dann noch ein bisschen das mit diesem esoterischen Konzept von Flüchen vermischen und sagen, ja, wie er hier schreibt, die Bibel spricht davon, dass Flüche bis zur dritten oder vierten Generation gehen. Also zumindest die Stelle, die er zitiert, sagt er sicher nicht. Ich kenne auch keine andere. Und beim Blutliniengebet beten wir zurück bis Adam selbst, sagt er. Und dann haben wir auf der nächsten Seite da ist dann so diese Frage über das Brechen von hier, in der ersten Zeile schreibt er hier, die Offenbarung über das Zerbrechen von Flüchen verbreitete der Heilige Geist im Leib Christi vor allem im letzten Jahrhundert. Okay. Merkt ihr das?
Hat er, ja, der hat er aber das nicht berücksichtigt, was
Paulus, er schreibt an die Galater eigentlich.
Es ist ja eigentlich in Jesus alles erledigt. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des gebrochenen Gesetzes und von aller Schuld. Und dann kannst du reinmischen, was du willst. Er ist der allein ausschlaggebende Faktor, dass das nicht mehr für uns gilt.
Natürlich, das, natürlich.
Ja, und dann können die noch so Zeug reininterpretieren. Ja. Das, ja.
Also, ganz ehrlich gesagt, ich würde mich damit überhaupt nicht befassen.
Das ist nur eine Illustration, ja. wie subtil diese Leute arbeiten. Ne? Also da müssten wir auch schon eine Warnlampe haben, wenn er sagt, die Offenbarung über das Zerbrechen von Flüchen verbreitete der Heilige Geist in Valprissa vor allem im letzten Jahrhundert. Aha. Wir haben 2000 Jahre, viel mehr noch Kirchengeschichte, ja, wo der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde und jetzt plötzlich haben die was entdeckt, was noch niemand zuvor entdeckt hat, was der Paulus nicht brauchte, was der Petrus nicht brauchte, was die John Wesley, Spurgeon, wie immer sie heißen, nicht brauchten, aber jetzt in diesen letzten 100 Jahren hat der Heilige Geist was Neues offenbart. Okay? Na, das ist für mich schon eine Warnlampe, wenn ich sowas lese. Allerdings müssen wir verstehen, dass es Bindungen und Flüche gibt, die weiter als bis zur dritten und vierten Generation zurückreichen. Die Offenbarung über die Herauslösung aus Flüchen darf uns nicht davon abhalten, noch tiefere Erkenntnisse darüber zu erhalten. Also es geht hier um tiefere Erkenntnisse, die noch niemand zuvor gesehen hat, offensichtlich an Gottes Wort. Und das ist für uns Bibellehre immer eine Warnung, wenn ich irgendeine Interpretation habe oder irgendwas sehe, was vor mir noch niemand anderer gesehen hat, dann muss ich erst einmal sehr vorsichtig sein.
Und Paulus hat es ja so, oder vielmehr hat ja dieses Wort Gnosis, ist ja menschliche Erkenntnis. Und er hat es widerlegt durch die sogenannte Epignosis, das ist die göttliche Offenbarungserkenntnis. Und da hat er das rausgenommen, das Ganze, was die ja damals bei den Kolossern da reingebracht haben, dass ja noch andere Wesen, Engel sind noch da, vermittelnde Wesen. Christus ist nur ein Teil der Weg zu Gott. Mhm. Und dann gibt es noch Anbetung, also Engelanbetung und Askese, und musst du das verdienen. Und Paulus hat ja dann das entkräftet, dass es ist nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jesus Christus ist der alleinige Weg und nichts anderes. Und das ist, ja.
Und dann zitiert er aber jetzt hier wieder eine Bibelstelle. Ne? Er versucht jetzt hier das biblische Fundament für seine Lehre zu legen.
Ja.
Und dann zeigt der Römer 5, Vers 14 zum Beispiel, zeigt uns, dass es Flüche oder negative Folgen gibt, die weit über die dritte oder vierte Generation hinausgehen. Das ist Römer 5, kennen wir. Der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Also Adam, der erste Adam, und Jesus dann der letzte Adam, der den Tod wieder rückgängig macht. Aber spricht es hier über Flüche wieder? Ist diese Bibelstelle ein Beleg, dass es Flüche gibt? Nicht wirklich, ne? Es spricht über den Tod, der durch Adam in diese Welt kommt. Und dann wirft er die Frage auf eine weitere Frage, die uns gestellt wird, lautet, warum müssen wir die Blutlinie beten, wenn doch Jesus bereits alles vollbracht hat? Berechtigt, ne? Wieso müssen wir trotzdem Flüche zerbrechen oder uns von einigen Bündnissen lossagen, wenn er alles am Kreuz bereits erledigt hat? Und das will er dann erklären, und er spricht dann über Heiligung zum Beispiel.
Das ist ja eine,
dass Heiligung
nicht Gesetzeswerke, also ja, ich meine, dir das selber erarbeitest.
Es gibt Dinge, die sich mit der Errettung nicht umgehend für uns manifestieren, und dann nimmt er als Beispiel die Heiligung. Das ist ein Prozess, das stimmt natürlich. Mit dem Sinn Christi ist es ebenso, unseren Sinn erneuern. Und er sagt, wir sehen, dass Jesus bereits alles vollbracht hat und dem nichts mehr hinzugefügt werden muss, doch sehen wir auch, dass manche Dinge, die bereits von Jesus vollbracht sind, erst durch uns und einen Prozess angewandt werden müssen, damit sie bei uns auch wirksam werden. Stimmt das, dass Jesus bereits alles vollbracht hat? Hat Jesus unseren Sinn zum Beispiel schon erneuert? Wo wird das gesagt? Es ist ein Auftrag an uns, erneuert
ja, klar,
das euren muss Sinn. Durch
ja, er, hat's, er hat die Voraussetzung geschaffen.
Stellt euch selbst Gott zur Verfügung als lebendige Opfer. Dann,
klar, das soll ihr tun, aus seiner Gnade heraus können wir das tun.
Darum heißt ja, du bist von neuem geboren, wie ein Baby von neuem.
Ja, jetzt bist du der neue Schöpfung und jetzt geht dein Weg los, dein Chaosweg.
Zwei Tage sein und macht so Abitur.
Kann alles schon wie ein Erwachsener, das geht ja gar nicht.
Das muss ja auch lernen.
Aber er tut so, als hätte Jesus, ist schon alles fertig, aber wir müssen das jetzt durch einen Prozess anwenden. Zweite Teil des Buches sind dann lauter vorgefertigte Gebete, wie man denn diese verschiedenen Flüche und Blutlinien reinigen kann und so weiter. Ne? Also du wirst von der Freiheit in Christus eigentlich in formelhaftes Gebetsleben hineingeführt und als Argument benutzt er die Heiligung oder die Erneuerung unseres Sinnes. Ist das logisch nachvollziehbar? Für mich persönlich nicht. Wir wissen, wie wir geheiligt werden, nicht durch Prozesse, indem wir irgendwelche Formeln anwenden, sondern 2. Korinther 3, indem wir aufgedeckt das Angesicht Christi schauen, in seinem Wort, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es durch den Geist geschieht. Es ist eben nicht ein Prozess, den wir heiligen uns nicht selber, es ist keine Selbstreformation, es ist was, was der Heilige Geist in uns wirkt. Aber da haben wir schon in so ein paar Seiten, haben wir schon ganz viel drin, wo ich sagen muss, dass, wenn ich das nachschlage, steht das nicht wirklich so. Und dann spricht er über Autorität, über verschiedene Kategorien, über Autorität, über Städte und Regionen und Nationen und was ich auch interessant fand, dann schreibt darüber, über, das lese ich vielleicht vor, in unserer Blutlinie sind Schuld und Bündnisse von unseren Vorfahren, die bis zu Adam zurückreichen. Wie gesagt, das wird vorausgesetzt. Der Hauptpunkt wird nie biblisch belegt. Kann er auch gar nicht, weil es nicht biblisch ist, meiner Meinung nach. Das wird einfach behauptet. Diese Anrechte der Schuld reichen weit über das uns so präsente Dritte Reich und die Schuld von Nazi-Deutschland zurück. Sie reichen weiter zurück als die Schuld der sozialistisch-kommunistischen Sowjetunion bzw. Chinas. Sie reichen auch weiter zurück als bis zur Frauenmeierei, weiter als bis zu den Germanen, Kelten, Druiden oder Azteken. Sie reichen bis zu Adam zurück. Daher ist es wichtig, dass wir uns von Bündnissen lösen, die bis zu Adam gehen. Das heißt, das sind Dinge in deinem Leben, auf Deutsch übersetzt. Was weiß ich, ob mein Vorfahre mal in Kelte war? Sehr wahrscheinlich, ja, haben wir Vorfahren, die Kelten waren oder irgendwelche Germanen, die halt Götzen angebetet haben.
Viele Vorfahren.
Oder Druiden waren. Und
das kannst du gar nachvollziehen. Da ist nur ein Vers, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Da hängt es ja alles da drin. Ich meine, da brauche ich doch nicht da forschen und grübeln. Das wäre ja.
Und dann hat er wieder ein Beispiel dafür, dass ja Dinge Auswirkungen in unserem Leben gibt, der Sünde Adams in unserem Leben. Einfaches Beispiel der Entbindung, sagt er dann. Dass Frauen ja noch immer einen Geburtsschmerz haben und das wird als normal betrachtet.
Klar.
Aber wir vergessen, dass es sich um einen Fluch handelt, der auf Adam und Eva zurückgeht. Und da Jesus jeden Fluch am Kreuz getragen hat, sollte genau das nicht mehr normal sein. Also er sagt hier tatsächlich, gläubige Christinnen sollten eigentlich Sieg haben, in dem Sinn, dass sie keinen Geburtsschmerz mehr haben, weil Jesus angeblich diesen Fluch getragen hat. Wo das steht, sagt er auch nicht. Ich kann daran denken, Jesus ist zur Sünde für uns geworden. Der keine Sünde kannte, ist zur Sünde für uns geworden. Der am Kreuz hängt, ist verflucht. Aber dass Jesus den Fluch des Geburtsschmerz getragen hat, Er sagt, ich glaube, dass dieser Fluch ebenso zerstört und besiegt wurde, weil Jesus am Kreuz keinen Fluch ausgelassen hat. Die Freiheit davon müssen wir aber in Blutliniengebet an uns reißen. Stellt euch vor, was für ein Zeugnis es wäre, wenn Frauen, die Jesus nachfolgen, zur Entbindung in Krankenhäuser kämen und ihre Kinder ohne Schmerzen zur Welt bringen. Gott hat jeden Fluch zerbrochen. Wirklich. Wo steht das? Und er geht dann natürlich auch weiter in Krankheiten und all diese Dinge, dass Jesus uns von jeder Krankheit, da zitiert er dann später irgendwann mal, unsere Leiden hat er getragen. Durch seine Striemen ist uns heilig geworden. Ich glaube 1. Petrus
2, 24.
Genau. Allerdings, wenn man den Vers 25 liest, wieder im Kontext liest, sagt er, wie Schafe sind wir
irrende Schafe und sind
in Irre gegangen
zu dem Bischof unserer Seelen.
Wir sind zurückgekehrt. Das heißt, worum es geht, was geheilt worden ist durch seine Striemen, ist unsere Beziehung mit Gott. Wir waren wie Schafe und wir sind zurückgekehrt. Da steht nirgendwo, dass er all unsere Krankheiten getragen hat und wir deswegen frei sind vom Geburtsschmerz und Krankheit und so weiter und so fort. Wir leben in der gefallenen Welt.
Das ist ja auch dann die Errettung in drei Zeitformen, ja, so ungefähr beschrieben. Wir sind errettet von der Schuld und der Strafe der Sünde und dann werden wir beständig errettet von der Macht der Sünde, dass wir immer darunter stehen. Und wir werden errettet, wenn Jesus uns verwandelt. Dann haben wir nicht mehr die Schwachheit des Körpers oder die Dinge. Und wenn man in der Gleichgestaltung seines Bildes, dann ist es sowieso. Mhm. Genau, und das steht ja noch aus. Wir sind ja noch in dem Zustand im Moment. Das ist das, ja, da dürfte ein Christ nie mehr krank werden oder krank sein. Er müsste ja jetzt eigentlich schon, und wenn das der Fall ist, wenn der nie mehr krank wird, dann dürfte er eigentlich auch nicht sterben. Weil an Krankheit stirbt ja irgendwie der Mensch oder was es auch immer ist.
Und letztlich die Schlussfolgerung ist ja dann, wenn du Schmerzen hast bei deiner Geburt oder wenn du betest und nicht geheilt wirst, dann hast du nicht genug Glauben.
Hast du nicht richtig gebetet oder hast du zu wenig Glauben?
Das heißt, dann kriegt dann der eh schon krank ist, noch eine aufs Dach.
Dann kriegst du noch Komplexe. Ja.
Das nennen wir geistlichen Missbrauch in meinem Vokabular.
Ja, das ist schon was. Zur Freiheit hat uns Jesus gerufen.
Und dann zitiert er diesen Vers, den wir schon gelesen haben, bis zur dritten,
noch der Knechtschaft aufnehmen,
und vierten Generation. Und dann redet dann verschiedene Arten von Bündnissen, Blutbündnisse, Wortbündnisse, Mahlbündnisse, und für alle gibt es da Formeln, wie wir uns frei beten können. Also er sagt hier genau 1. Petrus 2, Vers 24, dass wir durch die Striemen Jesu bereits geheilt worden sind. Das heißt, dass Jesus am Kreuz bereits jeden von jeder Krankheit geheilt hat. Stimmt das? Ist es biblisch? Ja. Wo sagt die Bibel das? Nicht in dem Vers. Wie gesagt, wenn wir den nächsten Vers lesen, sehen wir, dass es um geistliche Heilung geht. Die Beziehung wurde geheilt. Ein Grund kann sein, dass die Heilung, die Jesus für jeden freigesetzt hat, oft im Glauben an sich gerissen werden muss. Und so verhält es sich mit vielen Bündnissen. Und dann, also ich möchte jetzt da gar nicht zu weit, aber es geht so weiter wie bisher. Merkt ihr das? Es gibt eigentlich keine klare biblische Lehre. Er zitiert Bibelstellen und setzt sein Konzept, was ja neu ist, was ja der Heilige Geist erst in den letzten 100 Jahren offenbart hat, das setzt er diesen Bibelstellen auf.
Diese Gnosis, menschliche Erkenntnis.
Er spricht dann davon, das Leben ist im Blut, zitiert er zum Beispiel diesen Vers, Und dann sagt er, es wird alles über das Blut weitergegeben, sozusagen die DNA von Adam ist in unserem Blut und deswegen erben wir die Sünde sozusagen, obwohl es da ja um geistliche Stellvertreterschaft, wir waren ja geistlich in Adam erstmal. Und genau dasselbe ist mit deinen Vorfahren natürlich. Wenn dein Großvater ein Nazi war, dann ist das jetzt irgendwie in seinem Blut, in der DNA und wird auch auf dich übergehen. Und du musst dann diese Gebetsformeln sprechen, um von diesem Fluch
frei zu werden,
ja, frei zu werden und im Sieg Gottes zu leben. Er schreibt, das Blut des Sündenfalls ist abgespeichert. Also so ein sehr magisches Verständnis von Blut auch. Römer 5 sagt uns, der Tod herrschte von Adam bis Mose, wie in Adam alle starben, 1. Korinther 15, so werden in Christus alle lebendig, klar, das ist die Wahrheit. Aber alles, was er da hineinliest, dazu liest, Krankheiten werden vererbt, schreibt er, und das sind alles Probleme der Blutlinie, die herausgelöst werden müssen, praktisch jetzt aus deiner DNA. Dass es Flüche gibt, die schon bei uns seit Adam wirksam sind, sehen wir zum Beispiel auch daran, dass sogar errettete, gottesfürchtige, geisterfüllte und liebende Frauen Schmerzen bei der Entbindung haben. Diese Schmerzen sind unmissverständlich eine Folge der Sünde des ersten Menschen. Das stimmt ja, da könnten wir sagen, ja, Amen. Oder Krankheiten und Leiden, an denen die gottesfürchtigsten Personen sterben, die oft eine Folge von Generationen, Bündnissen, Flüchen und Sünden sind. Moment mal, wo steht das? Er nimmt eine Wahrheit aus der Bibel, da war der Sündenfall, alle Krankheit, aller Tod ist Resultat von dem Sündenfall. Und im nächsten Satz hat er wieder seine Generationenbündnisse, Flüche und Generationensünden drin.
Dass da, also, da nochmal was dazugekommen ist, separat.
Und das, obwohl doch Jesus bereits alles besiegt hat und er diesem nichts mehr hinzutun kann und muss. Und genau deshalb ist das Blutliniengebet so wichtig. Dass du durch diese Formeln, die er da anbietet, frei wirst. Worum es mir geht, ist eine Illustration. Das war einfach die perfekte Illustration, wie so eine Lehre aufgestellt wird und belegt wird. Meiner Meinung nach, die biblische Belegung gelingt ihm überhaupt nicht. Also wohl das meiste auf Erfahrung gegründet.
Er setzt halt bestimmte Dinge voraus.
Und wie gesagt. Und da, das vielleicht noch ein letztes. Da sagt er, je mehr Autorität wir haben im Reich Gottes, desto wichtiger ist es, dass wir uns um unsere Blutlinie kümmern. Das lese ich vielleicht noch vor. Bei jedem neuen Level und Aufstieg, der Feind versucht, deine Blutlinie noch intensiver zu durchforsten. Also sozusagen, das ist das. Da hat der Feind jetzt ein Eingriffsrecht in dein Leben. Das ist so diese Lehre. Und dies bestätigt uns Paulus auch hinsichtlich des Amtes des Ältesten. Da haben wir wieder jetzt die biblische Begründung. Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, denn sonst sollte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Was sagt denn der Paulus da? Sagt er, weil er Ältester wird, klagt der Feind ihn mehr an, wenn seine Blutlinie nicht gereinigt wird? Ist das die Aussage? Nee. Er sagt, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet. Er könnte stolz werden und dann könnte ihn der Teufel da zu Fall bringen durch Stolz. Aber seht ihr, was passiert? Er nimmt eine Bibelstelle, die eigentlich gar nicht über dieses Konzept spricht. So, und das ist typisch.
Das da für sein Buch.
Und nur als Illustration mal, wie solche Lehren entwickelt werden. Und mir persönlich ist es völlig unverständlich, wie Christen sowas lesen können. Ich habe nach den ersten zwei Seiten gedacht, das ist doch völliger Humbug, ja?
Das war ja damals.
Nachdem du die erste Stelle, die er da in Klammer aufführt, mal nachliest, was wirklich da steht und du findest, okay.
Da mit dem Bier
steht einfach nicht da.
Ja, dann war nochmal ein Buch drauf.
Aber deswegen ist hier Hesekiel 18 so wichtig. Deswegen lasst uns in die Wahrheit gehen. Die Wahrheit wird uns frei machen. Ja. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ihr diesen Spruch in Israel noch gebraucht. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes, sie gehören mir. Also Gott ist der Souveräne, Gott hat jeden von uns in seiner Hand. Wir sind nicht in der Hand, Gott sei Dank, von Flüchen und irgendwelchen okkulten, esoterischen Vorgängen und DNA und so weiter. Wir sind in der Hand Gottes. Und er ist der Souverän, der entscheidet. Und er sagt, die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Und wenn jemand gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt auf den Bergen, nicht isst und seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel, auf den Bergen essen ist Teil von dieser Götzenzeremonie, Götzenanbetung. Darauf stand die Todesstrafe übrigens, also todeswürdige Vergehen haben wir hier. Und die Frau seines Nächsten nicht unrein macht, Ehebruch war auch ein todeswürdiges Vergehen. Und einer Frau zur Zeit ihrer Absonderung nicht naht, das Gesetz, das zeremonielle Gesetz gehalten hat und niemanden unterdrückt, das Pfand des Schuldners zurückgibt, keinen Raub begeht, sein Brot dem Hungernden gibt und dem Nackten mit Kleidung bedeckt, also der nicht nur theoretisch gläubig ist, sondern Gott wirklich nachfolgt, es auslebt, auf Zins nicht Aufschlag nimmt, seine Hand vom Unrecht zurückhält, rechtes Gericht übt zwischen Mann und Mann, in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen hält, um sie treu zu befolgen. Gerecht ist er, leben soll er, spricht der Herr. Zeugt er aber einen gewalttätigen Sohn, der Blut vergießt und eines von diesen Dingen tut, auf die die Todesstrafe stand, darüber spricht er jetzt im Kontext. Er selbst aber hat alles das nicht getan, wenn der sogar auf den Bergen ist, also Götzen anbetet und die Frau seines Nächsten unrein macht, Ehebruch begeht sein Sohn, den Elenden und den Armen unterdrückt, Raub an sich reißt, das Pfand nicht zurückgibt und seine Augen zu den Götzen erhebt, Gräuel verübt, auf Zins gibt und Aufschlag nimmt, sollte er leben? Er soll nicht leben. Alle diese Gräuel, die er verübt, er muss getötet werden. Sein Blut wird auf ihm sein. Also, Vater war gerecht, er wird leben, der Sohn hat todeswürdige Vergehen begangen, er soll sterben. Das ist Gottes Gerechtigkeit, er ist gerecht. Das heißt, es geht nicht um eine kollektive irgendwie Vorfahren, Schuld und so weiter, es geht um deine persönliche Schuld. Jeder ist persönlich verantwortlich. Und dieses Denken von Familienschuld, dieses kollektive Schuld, dieses Denken, das ist ja heute noch verankert im Nahen Osten. Da geht es viel um Familienehre, Ehrenmorde, das spielt ja da alles mit rein. Und wir sehen das auch, ich weiß nicht genau, welcher König das war, im Buch Daniel, ich bin mir nicht genau sicher, welche Situation es war, wo einer dieser heidnischen Könige sagt, und wer nicht auf meinen Befehl hört, der wird hingerichtet und sein ganzes Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden und seine ganze Familie, also Familienschuld, kollektive Schuld. Aber Gott sagt, nee, das ist nicht meine Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Wir können uns ja selbst fragen, finden wir es gerecht, wenn Gott einen unschuldigen Sohn für seinen Vater bestrafen würde für die Schuld seines Vaters oder umgekehrt? Also, nee, es wäre nicht gerecht.
Bei mir ist schon das Kapitel 18, jeder ist für sich selbst verantwortlich.
Genau.
Ein Satz reicht, das ganze Kapitel.
Genau.
Jeder für sich selber.
Ja. Und jetzt kommt die dritte Generation. Siehe, der zeugt einen Sohn und dieser sieht alle Sünden seines Vaters, die der tut. Er sieht sie und tut nicht dergleichen, er ist nicht auf den Bergen und so weiter und so fort. Er zählt die ganze Liste wieder auf. Dann heißt es im Vers 17, der wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben. Leben soll er. Weil sein Vater, weil er Erpressung verübt, am Bruder Raub begangen und das, was nicht gut war, inmitten seines Volkes getan hat, siehe, er allein soll um seiner Schuld willen sterben. Ist in der Geschichte Israels illustriert. Wir hatten den guten König Hiskia und der hatte einen sehr bösen Sohn, den Manasse, und der hatte wieder einen guten Sohn, den Josia. Vers 19, ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Warum nicht? Und das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich genau die Frage zu diesen komischen Lehren, modernen Lehren, sage ich mal auch. Warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Dabei hat der Sohn doch Recht und Gerechtigkeit geübt, hat alle meine Ordnungen bewahrt und sie getan. Leben soll er, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Konsequenzen, natürlich, wir leiden oft mit an der Sünde von anderen, aber nicht an der Schuld, dass Gott dich richtet oder verdammt, vielleicht sogar, wenn wir eine ewige Perspektive haben, für die Schuld deiner Vorfahren. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Gott hält uns persönlich verantwortlich. Das war natürlich eine Ausrede damals auch. Die Juden um Hesekiel waren in der Verbannung in Babylonien und sie haben gesagt, das ist nicht meine Schuld. Unsere Väter sind schuld. Einerseits eine Ausrede, sehr beliebt, ne? Andererseits auch eine Anklage gegen Gott. Gott, du bist nicht fair. Wir werden gerichtet für die Schuld von anderen. Und Gott sagt
es
nein.
Ja, es wird ja auch noch uns, also den Nachkriegskindern, wird es ja auch, also in Deutschland irgendwo, wir sind ja auch irgendwie noch immer so, also die Regierung verhält sich dass wir verantwortlich sind für die Gräueltaten im Dritten Reich, was die da alles gemacht haben. Und das muss ja nicht vergessen, klar, es ist schon, aber was hat denn jetzt ein Kind geboren, jetzt noch mit dieser Sache zu tun, vor so vielen Jahren schon
aber passiert das ist? Findest du genau in manchen christlichen Kreisen, dass sie sagen, wir sind heute noch dämonisch belastet oder von Flüchen belastet, weil unsere Großväter Nazis waren vielleicht und jetzt müssen wir irgendwelche Rituale vollziehen, um das zu brechen oder formelhafte Gebete, wie in diesem Buch empfohlen wird. Aber dabei ist Gottes Wort ganz klar. Hier. Und das ist wichtig für uns, wenn wir die Bibel auslegen, wir müssen immer von den klaren Stellen ausgehen. Nicht von irgendwelchen hier Versen oder einen Teil von einem Vers aus dem Kontext rausnehmen und dann irgendwas reinlesen. Nee, wir haben hier eine ganz klare Stelle, wo Gott ganz klar sagt, so bin ich. Im Kontext geht es natürlich um die Israeliten in der Verbannung, es ging hier um Todesstrafe, na, wer wird bestraft, aber Gottes Charakter ist nicht anders, auch an dem Punkt. Gott ist gerecht. Das heißt, er wird die Schuld der Väter nicht an dir heimsuchen. Du musst vielleicht mitleiden unter der Sünde deines Vaters als Opfer, aber Gott wird dich nicht richten für die Sünden deines Vaters. Und es gibt auch keine esoterischen Flüche, die du erbst, in diesem Sinn, die du erst brechen musst, um frei zu sein. Jesus hat gesagt, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Paulus schreibt uns das, Jesus sagt es uns durch Paulus. Also ganz klare Worte. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben, persönliche Verantwortlichkeit. Wir können uns nicht rausreden, wir können Gott auch nie vorwerfen, dass er unfair ist. Und manchmal haben wir das Gefühl, oder? Ich denke an Asaf, der im Psalm geschrieben hat, fast wäre ich gestrauchelt,
naja, als ich beim Glück der Gottlosen
genau gesehen habe, wie gut es den Gottlosen geht und wie schlecht es dem Gottesfürchtigen geht.
Aber sieh sein Ende an, immer dann.
Genau, bis ich in den Tempel ging, dann war es wieder gut. Aber in der ewigen Perspektive, Gott wird absolut fair sein. Er wird absolut gerecht sein. Was wir auch lernen von diesen Versen ist natürlich, dass du als Vater oder als Mutter alles richtig machen kannst und ein gottesfürchtiges Leben leben kannst und so gut du weißt es, versuchst deine Kindern weiterzugeben, und ein Sohn oder eine Tochter kann sich trotzdem anders entscheiden. Und
hundertprozentige Sicherheit gibt es da nicht.
Das, klar, wir sind alle nicht perfekte Eltern. Auf der anderen Seite denke ich, verdammt der Feind oft auch Menschen, ach, hätte ich nur mehr und hätte ich nur... Und, ach, jetzt. Ja, nee, jeder trifft seine Entscheidung.
Ich bin gefangen mit sowas.
Natürlich sollen wir gute Vorbilder sein, aber jeder trifft auch seine eigene Entscheidung. Es gibt keine Enkelkinder Gottes, es gibt nur Kinder Gottes. Jeder muss sich entscheiden. Aber hier ganz klare Worte. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben, Vers 20. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Und ich meine, ehrlich gesagt, wir haben jeder genug persönlichen Mist, ja, für den Gott uns richten könnte und manchmal auch züchtigt. Aber das geht auf unsere Kappe. Aber dieses Konzept mit Generationenschuld, das können wir getrost nehmen und in die Tonne treten und uns nicht weiter beunruhigen lassen von diesen Dingen.
Und Wurzelgeschichte verbrannt haben die ganzen Bücher.
Und wir müssen nicht irgendwelchen Insider-Gurus nachrennen, die die Gnosis haben, die tiefere Erkenntnis und die richtigen Formeln, damit wir frei werden können. Nee, wir müssen zu Jesus rennen. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Vers 21, wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. Wow, hier haben wir die Gnade Gottes. Und das ist schon ein Aspekt, der wichtig ist. Erste Predigt war von Jesus auch, tut Buße. Buße ist eine wichtige Sache und da hat er recht in dem Buch. Das ist eine wichtige Wahrheit, dass wir umkehren, dass wir Buße tun. Aber nicht für meine Vorfahren, die irgendwann mal Druiden waren vor ein paar hundert Jahren, sondern für meinen eigenen Mist muss ich Buße tun. Und das Wunderbare ist, Gott hat Gnade. Wenn dieser Gottlose umkehrt, das sehen wir im Leben von David zum Beispiel so schön illustriert. Er war ein Mörder, er war ein Ehebrecher. Wenn ich den Maßstab dieses Buches anlege, der sagt, er spricht von Blutsbünden, also Mord hat das mit Blut, er hat das ein bisschen, alles was mit Blut zu tun hat, ist ja ein besonderer Bund. Also David wäre ganz, ganz schlecht dran gewesen. Aber er hat Buße getan. Und es gibt Gnade bei Gott. Wir können immer wieder umkehren und frei werden. Aber es braucht nicht irgendwelche Formeln. Es braucht einfach ein Hinwenden, Bekennen. Heißt ja einfach übereinstimmen mit Gott, zu sagen, Gott, Herr, das war Mist. Und Jesus, ich glaube, dass du dafür bezahlt hast. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dazu muss ich mir auch nicht visualisieren, einen Gerichtssaal und im Geist Anwalt spielen und irgendwelche Formeln und hey, Jesus hat schon bezahlt und in diesem Sieg darf ich leben, wenn ich mich ihm anvertraue. Alle seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden, um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Und da sehen wir Gottes Herz. Jetzt sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Das ist Gottes Herz. Gottes Herz ist nicht, Leute zu verfluchen und Leute zu bestrafen. Er tut es widerwillig eigentlich. Er ist gerecht, deswegen wird er richten. Er ist ein liebender Vater, deswegen züchtigt er seine Kinder, aber sein Herz ist, dass wir alle leben. Dass wir umkehren und leben. Das ist Gottes Herz. Und Gott ist gerecht. Für mich wäre es ein unfairer Gott, der mich bestraft oder mich irgendwo verflucht für das, was meine Vorfahren getan haben. Wir sehen keine Vorfahrenschuld, außer Adam natürlich. Wir waren in Adam, die Ursünde, die haben wir geerbt. Aber so können wir auch in Christus sein, der letzte Adam. Genau. Wie durch einen alle gestorben sind, werden durch einen viele gerechtfertigt und viele leben. Und wir wollen immer auf Jesus zentriert sein, nicht auf irgendwelche Formeln oder Rituale, immer auf Jesus, da sind wir sicher. Und wenn wir auf ihn schauen, werden wir verändert und werden wir geheiligt. Das geht gar nicht durch eigene Anstrengung aus dem Fleisch heraus, durch irgendwelche Formeln. Das wird nicht funktionieren. Das ist Gottes Herz. Sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, nach all den Gräueln, die der Gottlose verübt hat, tut er es, soll er leben? An all seine gerechten Taten, die er getan hat, soll nicht gedacht werden. Wegen seiner Untreue, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, ihretwegen soll er sterben. Also umgekehrt auch in dem Kontext hier natürlich, wenn einer 20 Jahre lang ein perfektes Leben lebt und dann jemanden umbringt oder Ehebruch begeht, dann ist er schuldig geworden, dann wurde er bestraft dafür. Und es ist wichtig, dass wir bis zum Ende ausharren auch. Das ist eine Riesendiskussion unter Theologen. Kann man seine Errettung verlieren oder nicht? Ich bin an dem Punkt, bin ich sehr pragmatisch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich habe das und das falsch gemacht und wird der Herr und so diese Verdammnis spürt, aber im Herzen bußfertig ist, dann kann ich ihm eigentlich Hoffnung zusprechen und sagen, hey, du bist sicher in Jesus.
Klar.
Das Blut Jesu reinigt uns von jeder
könnte
Ungerechtigkeit.
Fast jeder.
Auf der anderen Seite, wenn einer so mit diesem selbstgerechten,
wenn der bleibt,
hey, pff,
ich bleibe
ja,
frei, das ist meine Meinung.
Ich lebe hier in Sünde und ist doch egal, weil ich bin vor 20 Jahren mal nach vorne gegangen, bei der Evangelisation oder habe meine Hand gehoben und einmal gerettet, immer gerettet,
genau.
Dann würde ich ihm sagen, prüf dich, ob du im Glauben stehst.
Selber, ja. Und ja, Gott kann immer noch wieder Gnade geben, aber
dann würde ich ihm nicht Sicherheit zusprechen, ist ja alles okay.
Und Gott, das ist schon bedenklich. Aber wenn man es wirklich von Herzen meint und so, dann kannst du es eigentlich dein Heil ja nicht verlieren. Und ja,
was ich sicher weiß, in Jesus bin ich gerettet, in Jesus bin ich sicher. Und ich habe nicht vor, mich von ihm loszusagen.
Genau.
Wenn ich in ihm lebe, mit ihm lebe, dann werde ich auch in zunehmender Heiligung leben und nicht umgekehrt. Ihr aber sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Also Gott ist unfair, das war die Anklage. Hört doch, Haus Israel, ist mein Weg nicht recht? Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Wir können mit Gott nicht diskutieren. Natürlich, er ist der souveräne, gerechte Schöpfer und Herrscher über dieses Universum. Natürlich ist er gerecht. Wir sind ungerecht. Wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut und um dieser Sünden willen stirbt, so stirbt er wegen seines Unrechts, das er getan hat. Wenn aber ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, er wird seine Seele am Leben erhalten. Also wir haben Gnade. Und da sehen wir im Leben von David. Eigentlich hätte David die Todesstrafe verdient.
Ja.
Aber sie wurde nicht vollzogen. Vielleicht weil er König war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Gott es akzeptiert. Ja? Er hat Gnade geschenkt, weil er Buße getan hat.
Aber es
er hat sogar
das aber auch an, ja,
die Nachkommen durch.
Genau, erstmal das Kind ist schon gestorben. Und, ja. Aber dann hat er nach der gewissen Zeit, wo er Buße getan hat, und gesagt, er kann es jetzt nicht mehr ändern, er macht jetzt weiter. Also bestraft wurde er in dem Sinn schon, aber jetzt halt nicht. Genau, weil ganz ohne Strafe geht es nicht.
Jede Sünde hat Konsequenz.
Das ist, da musst du ja im Klaren darüber sein, was das auslöst.
Und wir sehen das auch in seiner Familie. Dann die Familie Davids hatte jede Menge Probleme. Mhm. Seine Söhne Absalom und so weiter,
ja,
und so fort.
Ne? Weiter.
Die Geschichte.
Ja. Sieht er es ein und kehrt er um von all seinen Vergehen, die er begangen hat, leben soll er und nicht sterben. Hier sehen wir, dass Gottes Tür immer offen ist. Für den, der ehrlich zu ihm umkehrt. Aber das Haus Israel sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Sind meine Wege nicht recht, Haus Israel, fragt er nochmal. Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Darum werde ich euch richten, Haus Israel, jeden nach seinen Wegen, spricht der Herr. Herr, kehrt um und wendet euch ab von allen euren Vergehen, dass es euch nicht ein Anstoß zur Schuld wird. Redet euch nicht raus, sondern kehrt um. Werft von euch alle eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Gott hat keinen Gefallen, dass Leute verloren gehen, in die Verdammnis gehen, auch kein Gefallen, dass Leute hingerichtet werden. Er hat Gefallen dran, dass wir umkehren und damit wir leben in Jesus. Hier haben wir auch einen Hinweis, denke ich, auf den neuen Bund. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Also denkt um. Buße tun, umdenken, heißt es ja erstmal, ändert eure Ausrichtung. Das ist damit gemeint. Aber wir werden später in Hesekiel auch diese Verheißung sehen, dass Gott sagt, ich werde ein neues Herz schaffen und ich werde dieses steinerne Herz aus eurem Innern nehmen und euch ein fleischendes Herz geben, den neuen Bund, wo er uns von innen heraus verändert. Und das ist wunderbar, das ist unsere Hoffnung, dass er es tut, nicht dass wir es tun müssen.
Fortschreitend gewirkt, geistliche Erneuerung und Reife, fortschreitend.
Also das ist die Wahrheit, wenn irgendjemand kommt mit Generationenflüchen, Generationenschuld, esoterischen, magischen, irgendwelchen Formeln und Befreiungsdingen und Sonderwissen, Hesekiel 18. Nehmen Sie hier hin. Hier steht ganz klar, wie unser Gott ist. Er ist absolut fair, er ist absolut gerecht und er ist darüber hinaus noch gnädig. Und all diese Sonderlehren haben keinen Rückhalt in der Bibel. Das ist nicht, was diese Stellen wirklich sagen, die da angeführt werden von diesen Autoren. Also seid frei davon. Lasst euch nicht verrückt machen, lasst euch nicht verdammen. Lasst euch vor allem nicht in so ein mechanisches, ja, formelhaftes Christsein hineindrängen. Die Wahrheit wird uns frei machen. Bleibt dran an Jesus und seid frei.
Das ist das Gesetz,
in dem, was er
glaubt, er ist gerecht. Amen. 10, Vers 4, ihn glaubt, ist gerecht. Und dann sehen wir das, du gesagt hast, mit der Brille des Neuen Testamentes, das Alte Testament. Dass wir da immer sehen, was das Neue Testament im Neuen Bund, wo wir jetzt leben in Christus, ist Gnade überreich geworden.
Ja. Und wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Also so viel zum Vorfahrenschuld.
Ja. Ja, es ist schlecht, dass da immer wieder Leute beeinflusst werden. So.
Und deswegen halte ich diese Lehre auch für gefährlich, weil Leute wirklich hier in eine falsche Geistlichkeit geführt werden.
Das ist
eine Abhängigkeit von Menschen und von Formeln und so weiter.
Da muss man auch wachsam sein, dass man das nicht da, ja, dass das nicht infiltriert wird. Also wir auch als Leitung der Gemeinde muss auch ein Auge haben, dass da nicht Verfälschungen oder Irrlehren irgendwie sich reinschleichen. Und weil das kommt ja mehr und mehr auf. Das ist ja Zeichen der Zeit, dass das immer mehr kommt. Immer wieder so Sonderlehren, immer wieder was Neues und das hört sich dann manchmal ist ja schön und recht. Aber ja, was man damit anrichtet, gerade auch so wo eben noch nicht so gegründet sind im Wort, die sind da sehr zugänglich oft.
Ja, und dann lesen Leute schnell drüber und sagen, hier steht es doch, die dritte Generation.
Genau,
ist doch,
das
und übernehmen
das, ist
ja,
das ist
ohne mal nachzulesen, dass da gar nichts von Flüchen gesagt wird und Fluch auch in der Bibel sowieso was anderes meint, so diese Wortstudien mal. Und dann ist man schnell in einer völlig falschen Geistlichkeit drin und gefesselt eigentlich. Da hat der Feind seine Freude,
dass er sich reinschleicht. Gut.
Bitte mach.
Ja.
Lieber Vater, ich danke dir für diese Freiheit, die wir in Christus haben und dass du uns in die Freiheit geführt hast. Und Herr, wir erkennen, dass der Schlüssel zu unserer zunehmenden praktischen Freiheit und zunehmenden Heiligung praktisch in unserem Leben nicht irgendeine Formel oder Zurückschauen in die Vergangenheit und analysieren und brechen und diese Dinge sind, sondern dass es ein Aufschauen ist auf dich. Während wir dich betrachten, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es durch Gott den Geist geschieht. Und davon wollen wir uns nicht abbringen lassen. Halt uns nah bei dir, Jesus, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wie es in diesem Lied heißt, take your eyes upon Jesus. The things of this earth will grow strangely dim. Die Dinge dieser Welt werden verblassen, wenn wir auf dich schauen. Halt uns nah bei dir, Vater. Wir beten für unsere Gemeinde, auch gerade für die schwächeren Geschwister, die sich oft von solchen Lehren einwickeln lassen, weil sie sich irgendwie eine schnelle Befreiung oder Instant-Austreibung von Dingen des Fleisches erhoffen. Und Vater, ich bitte um deinen Schutz, dass sie sich nicht einwickeln lassen, sondern